ARD Sounds.
Seit Israel und die USA Krieg gegen Iran führen, ist der globale Ölmarkt in Aufruhr.
Und dann hat sich US-Präsident Trump auf einmal hingestellt und hat ohne jegliche Beweisführung gesagt, der Krieg sei so gut wie vorbei. Und zack, sind die Ölpreise erstmal nach unten gegangen. Also die Märkte reagieren eigentlich auf alle Ankündigungen für das, was in Zukunft kommen könnte, sofort.
Mit dem NDR-Wirtschaftsexperten Markus Plettendorf klären wir heute, wie es sein kann, dass eine schmale Meerenge den Ölpreis durch die Decke gehen lässt und welche weiteren Folgen drohen. Neben den hohen Spritpreisen aktuell sollte dieser Krieg noch länger anhalten. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Das ist die Folge für Freitag, den 13. März. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag um 20 Uhr. Markus, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Wenn man gerade vom Ölpreis spricht, dann geht es ja automatisch auch um die Straße von Hormuz. In der Tagesschau habe ich so eine Grafik gesehen, die hat gezeigt, wie auf beiden Seiten der Meerenge so zig kleine Dreiecke sind. Öltanker, die sich mittlerweile gar nicht mehr trauen, da durchzufahren. Trump ermutigt aber die Reedereien, das doch zu tun. Warum löst diese Meerenge am Persischen Golf gerade so viel Nervosität aus?
Ja, vielleicht kann man es mal vergleichen. Also der Persische Golf, das ist so ein bisschen wie eine Flasche und die Straße von Hormuz der Flaschenhals. Und in der Flasche, da stecken jetzt gerade unglaublich viele Schiffe mit Öl und Gas im Bauch. Und der Iran hat im Grunde den Korken reingemacht. Man sieht's auf den entsprechenden Karten, auf den Seekarten, dass da hunderte, wirklich hunderte Schiffe festhängen, da nicht durchfahren. Diese Straße von Hormuz, das ist eine extrem wichtige Schifffahrtsroute für Energie. Aber man meint immer, ja gut, 50 Kilometer breit, das ist ja riesengroß, sollen die da noch langfahren? Nein, der schiffbare Teil ist relativ schmal. Das sind nur 7 Kilometer, 3,5 Kilometer Breite in die eine und in die andere Richtung. Und das macht es natürlich für den Iran sehr, sehr leicht, das militärisch zu kontrollieren.
Mit ihren kleinen Schnellbooten werden die Iraner nicht sofort als Bedrohung wahrgenommen. Im Mai 2023 entführen sie laut US-Militär einen Öltanker in iranisches Gewässer. Die Straße von Hormuz kann der Iran aber nicht nur mit Booten, sondern auch mit Drohnen angreifen und Minen und Hubschrauber einsetzen.
Wenn der Iran diese strategisch wichtige Meerenge jetzt faktisch kontrolliert, von wie viel Öl und Gas sprechen wir dann eigentlich, was da nicht durchgehen kann?
Es ist viel Öl. Es sind rund 20% des weltweiten Rohöls und 25% des Flüssiggases von LNG. Die laufen hier normalerweise durch diese Meerenge. Also man gibt die Mengen bei Öl ja immer in Barrel an, also in Fass. 14 bis 20 Millionen Barrel täglich gehen da durch. Und das ist nicht das einzige Problem, denn dahinter, in dieser Flasche hätte ich jetzt gesagt, die ganzen Anrainerstaaten, das sind alles Ölproduzenten. Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Saudi-Arabien, Kuwait. Also die haben jetzt das weitere Problem, dass sie ihr Zeug nicht wegkriegen und schon anfangen, die Produktion zu drosseln.
Gibt es denn da gar keine Alternative? Ich denke da zum Beispiel an Pipelines natürlich.
Ja, es gibt Pipelines. Ich weiß jetzt von zwei größeren. Die sind aber nicht wirklich ein Ersatz für die Schiffe. Also die beiden Pipelines werden genutzt, werden auch verstärkt genutzt. Saudi-Arabien hat eine, transportiert da so ungefähr 2,3 Millionen Barrel am Tag. Und die Vereinigten Arabischen Emirate auch. Die Pipeline ist ein bisschen kleiner, 1,5 Millionen Barrel gehen da durch. So, jetzt rechne ich aber mal ganz kurz zusammen. Dann komme ich auf bummelig 4 Millionen Barrel am Tag. Mhm. Ich hatte vorhin gesagt, durch die Straße von Hormuz gehen zwischen 14 und 20. Mhm. Also das ist lange nicht genug, was darüber abtransportiert werden kann. Und es gibt ein weiteres Problem. Diese Pipelines führen ans Rote Meer. Und am Roten Meer, wir erinnern uns, sitzen die Houthi-Rebellen, pro-iranisch. Und die haben auch früher schon mal Schiffe angegriffen, weswegen die Schiffe dann große Umwege rund um Afrika gefahren sind, was auch wieder zu höheren Kosten führte.
Du hast ja gerade schon gesagt, ein Fünftel der globalen Ölmenge geht da durch. Aber ein Großteil des weltweiten Öls kommt ja gar nicht aus dieser Region. Wie ist dann der aktuelle Rekordanstieg bei Ölpreisen zu erklären?
Ja, vielleicht fangen wir da mal ganz grundsätzlich an. Also Öl gibt es an wirklich vielen Stellen in der Welt, auch wenn die Region da unten natürlich ein sehr, sehr großer Produzent ist. Größter Produzent, die USA. Mhm. Öl kommt überall aus der Welt und wird weltweit gehandelt an Rohstoffbörsen. Und da steigt der Preis jetzt nicht wegen realer Knappheit, zumindest hier in Europa noch nicht. Asien sieht da ein bisschen anders aus, sondern wegen der Erwartungen möglicher Lieferprobleme. Ich habe es ja gesagt, der Iran greift Infrastruktur an, die Förderung wird gedrosselt, Öl kann nicht verschifft werden, die Lagerkosten vor Ort steigen. Darauf reagieren die Rohstoffbörsen eben sofort und extrem nervös. Und man kann das auch sehr schön sehen. Also am vergangenen Wochenende ist ja in der Nacht zum Montag der Ölpreis auf fast $120 pro Barrel angestiegen. Dann hat sich Donald Trump geäußert und hat gesagt, so, der Krieg ist so gut wie erledigt.
In the long run, oil supplies will be dramatically more secure without the threat of Iranian ships. They were going to take over the Middle East and they were going to try and destroy Israel. And it's going to be ended soon. And if it starts up again, they'll be hit even harder.
Die Märkte haben sofort darauf reagiert und haben gesagt, ach, zu Ende, super, Ölpreis wieder runter. Das Gleiche haben wir gesehen mit dem Energieminister Wright, der ja Eskorten angekündigt hat nach dem Motto, komm, fahrt da ruhig durch, wir geben euch künftig Eskorten zur Seite. War erstmal super klasse, dann haben alle gesagt, ja Moment, aber so eine Eskorte, viele Schiffe, die gleichzeitig parallel da durchfahren, das ist ja ein noch besseres Ziel. Also ist der Ölpreis wieder nach oben gegangen. Also wir sehen an ganz, ganz vielen Stellen, der Markt reagiert sehr nervös mit größeren Schwankungen. Aber im Moment scheint es sich einzupegeln, so bei gut 90, 92, 95 US-Dollar.
So, jedenfalls der Stand jetzt, als wir gerade reden, zur Transparenz, jetzt am Donnerstagvormittag ist das. Aber um mal grundsätzlich diese Schwankungen zu verstehen, wie kommt der Ölpreis überhaupt zustande?
Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert am Ende. Also Öl wird irgendwo aus der Erde geholt, mehr oder weniger aufwendig. Dann muss es zu Raffinerien transportiert werden. Die machen dann da Heizöl, Kerosin, Diesel, Super Plus. Ja, und viele andere Stoffe auch, die chemische Industrie und andere benötigen. So, unseren Sprit, den kriegen wir dann an der Tankstelle. Da wird der verkauft und alle Beteiligten wollen verdienen. Die brauchen aber alle erstmal das Ursprungsprodukt, Rohöl. So, und das gibt's jetzt in verschiedenen Qualitäten aus verschiedenen Regionen der Welt. Der Preis ergibt sich einfach durch Angebot und Nachfrage, sichtbar eben an diesen Rohstoffbörsen. Und da wird damit gehandelt. Im Moment haben wir weiter einen ungebremsten Bedarf, aber gestörte Lieferwege. Und darum ist der Preis hoch.
Wenn Öl und Gas an Börsen gehandelt wird, wie du sagst, welchen Anteil hat dann die Spekulation an diesem Auf und Ab?
Ja, natürlich wird spekuliert, an allen Börsen wird spekuliert. Wir hatten es schon gesagt, Öl wird an internationalen Rohstoffmärkten gehandelt und zwar auf zwei Ebenen. Wir haben den sogenannten Spotmarkt. Das ist ja das, was ich jetzt für eine sofortige Lieferung einkaufe. Da ist es relativ einfach, es gibt gerade 20% weniger, der Bedarf ist gleich, also wird es teurer. Geht halt an die Meistbietenden. So. Ich habe eine zweite Geschichte im Handel, das sind die Terminkontrakte, sogenannte Futures. Da sichern sich Käufer heute schon Öl für eine Lieferung in ein paar Wochen oder Monaten. Da wird der Preis nicht nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern eben auch von Erwartungen. Also die Frage ist, wie lange dauert denn der Krieg? Haben wir ein schnelles Kriegsende, wenn Herr Trump sagt, er ist so gut wie vorbei, ja zack, dann geht's halt runter. Wenn andere die Befürchtung äußern, das dauert jetzt noch lange, dann geht der Preis wieder hoch. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt dazu. Diese Kontrakte, diese Terminkontrakte, Futures, mit denen selbst kann ich wieder handeln am Weltmarkt. Das heißt, ich habe irgendwann einen günstigen Future für eine Lieferung Ende April eingekauft. Das Ding ist jetzt gerade deutlich mehr wert, weil der Ölpreis angestiegen ist. Dann verkaufe ich halt meinen Future, also diesen Kontrakt. Das ist natürlich ein traumhafter Nährboden auch für Spekulationen.
Das bedeutet, kannst du das nochmal kurz erklären? Das bedeutet sozusagen, während das Schiff auf dem Weg ist, wird das Öl dann schon wieder an wen anders verkauft?
Ja, und da müssen wir gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das haben wir ganz klar auch gemacht 2022 nach Beginn des Ukraine-Kriegs und unserer Energiekrise. wir haben dann Gas eingekauft in rauen Mengen. Da haben Schiffe umgedreht und sind dann eben zu uns nach Europa gefahren, weil wir mehr Geld geboten haben. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch schon mit Öl und die Tanker drehen halt eben Richtung Asien ab.
Ja, da muss man natürlich schon eigentlich schon fast die Frage stellen, ob wir diesem Markt komplett ausgeliefert sind.
Ja, was heißt komplett ausgeliefert? Ein Stück weit ja, solange wir von diesen Rohstoffen so derartig abhängig sind, müssen wir sie bezahlen. Und ich setze jetzt mal die nationale Brille auf an dieser Stelle und sage, wir haben halt selbst sehr, sehr wenig Rohstoffe, zumindest von denen wir viel brauchen, Öl und Gas zum Beispiel. Mhm. Und dann müssen wir es importieren. Und da gibt es einen Weltmarkt und andere wollen das Zeug auch. Und von daher sind wir dem schon ein Stück weit ausgeliefert.
Also der Preis für Rohöl selbst bildet sich durch Angebot und Nachfrage, okay. Du hast aber auch von Zukunftserwartungen gesprochen. Sag doch mal ganz kurz, was macht denn das Rohöl ganz konkret teurer und sorgt für diese krassen Preissteigerungen?
Das sind eben viele Dinge, die den Preis treiben. Der blockierte Seeweg ist ganz klar, es fehlt eine große Menge Öl, die nicht transportiert werden kann. Aber selbst wenn ein Tanker, der hat es versucht durchzukommen, Trump hat ja auch aufgefordert, fahrt da doch einfach durch. Ich kann es nicht empfehlen. Das Risiko ist wirklich verdammt hoch. Aber dieser Tanker, der es versucht hat, eine griechische Reederei, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Schiffscharter, also die Miete, die für diesen Tanker verlangt wurde, die war irre, also exorbitant hoch. Mhm. Die steigenden Energiekosten selbst betreffen ja auch die Transportgesellschaften selbst. Der Diesel bei der Spedition für den Lastwagen, der Schiffsdiesel für den Tanker, alles teurer, das wird obendrauf geschlagen. Versicherungen werden massiv teurer für Schiffe, die in der Region unterwegs sind, wenn man überhaupt eine Versicherung findet. Und Reedereien erheben im Moment auch Risikozuschläge, also Kriegsrisikozuschläge. $1,500 pro Container, der transportiert wird oder mehr. So, und ein Punkt ist, dass viele große Mineralölkonzerne jetzt die gesamte Lieferkette kontrollieren. Also die fördern, die haben eigene Tankschiffe, die haben eigene Raffinerien und sogar eigene Tankstellenketten. Für die ist es natürlich relativ leicht, an der Preisschraube zu drehen. Und es liegt auch in der Natur der Dinge. Also das sind Konzerne, oft Aktiengesellschaft. Die wollen Gewinn machen.
Angesichts der hohen Öl- und auch Spritpreise werden bei einigen ja Erinnerungen wach. An die 70er, an die Ölkrise.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Für den Fall eines anhaltenden arabischen Ölboykotts hat die Bundesregierung heute ein Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung beschlossen. In der ersten Stufe ein Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen. Es brächte eine Benzinersparnis von etwa 10%. Bei einer Ausdehnung des Fahrverbots auf den Samstagnachmittag würde die Einsparung auf 15% steigen.
Steuern wir gerade auf eine vergleichbare Situation zu? Was ist dein Eindruck?
Nein, ich glaube, 1:1 vergleichen können wir das nicht. Die Voraussetzungen für den Ölpreisschock in den 70ern, die sind im Moment ein bisschen anders. Erstmal müsste der Ölpreis auch wirklich langanhaltend sehr hoch sein. Es hat damals ja auch geldpolitische Reaktionen gegeben. Die Gesamtwirtschaft, der ging es nicht gut und dann zunehmend schlechter. Ich will das Ganze aber nicht kleinreden. Wenn die Situation jetzt wirklich lange anhalten sollte, dann könnte das durchaus zu ganz schönen Verwerfungen und Krisen führen, wo man dann eben auch vielleicht Parallelen zu den 70er Jahren oder zum Golfkrieg findet.
Es wird gerade über die verschiedenen Maßnahmen diskutiert, um den Ölpreis abzufedern. In einer koordinierten Aktion geben zum Beispiel zahlreiche Länder ihre Ölreserven zumindest teilweise frei. Auch Deutschland zapft seine Notfallreserve an. Was glaubst du, was bringt das?
Also A, es ist ja nur ein kleiner Teil, der erstmal freigegeben wird. Hintergrund, Staaten müssen solche Ölreserven vorhalten, also alle Staaten, die Öl importieren, und zwar für 90 Tage, um für Krisen gewappnet zu sein. Das ist eine Reaktion eben auf die von dir genannte Ölkrise aus den 70ern. So, die Freigaben erfolgen jetzt eigentlich nicht, um am Preis zu drehen, sondern um Engpässe zu vermeiden. Wir können uns das ja mal ein bisschen differenzierter angucken, was unsere Wirtschaftsministerin da gerade konkret gesagt hat.
Wenn dem Markt Sorge genommen wird vor Knappheit, entspannen sich Preise. Und wir gehen definitiv von einem dämpfenden Effekt auf.
Ja, der dämpfende Effekt, den die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hier gerade angesprochen hat. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so ist und vor allem, ob es eine nachhaltige Dämpfung ist oder ob das nicht einfach kurz wieder verpufft als Strohfeuer. Der hauptentscheidende Punkt ist, wie lange dauert das Ganze und wie lange bleiben die Lieferwege gestört? Und da geht der Blick ganz klar nach Asien. Wir haben keine Engpässe, aber die Internationale Energieagentur hat gesagt, Mensch, gebt mal ein bisschen was frei davon. In Asien wird es gerade eng. Und klar reagieren Märkte da im Regelfall drauf. Aber wenn ich mir jetzt die aktuellen Ölpreise angucke, dann kann ich nur sagen, das schien schon ein bisschen eingepreist zu sein. Jetzt werden schätzungsweise 400 Millionen Barrel freigegeben. Wenn ich das jetzt mal in Relation setze zum weltweiten Verbrauch an Öl, den wir haben, dann reden wir über 3 bis 4 Tage. Gut, jetzt laufen andere Förderungen ja weiter noch. Jetzt setze ich die Menge mal in Relation zu dem, was normalerweise durch die ja im Moment blockierte Straße von Hormuz geht. Dann reden wir bei diesen 400 Millionen Barrel, reden wir vielleicht so über 20 Tage, vielleicht einen Monat, die da ausgeglichen werden. Also sollte der Konflikt wirklich länger andauern, dann ist das ein Strohfeuer. Und es bleiben die Fragen, was machen wir denn dann? Noch mehr aus der Reserve abgeben? Wie viel? Zu welchem Preis füllen wir wieder auf? Also man versucht das natürlich zu einem niedrigeren Preis zu machen und immer dann aufzufüllen, wenn der Preis unten ist. Aber was passiert, wenn der jetzt erstmal auf absehbare Zeit nicht runterkommt?
Konkret bekommen viele die steigenden Ölpreise an der Tankstelle mit durch die stark gestiegenen Spritpreise. Die Bundesregierung hat hier Maßnahmen in Aussicht gestellt. Wirtschaftsministerin Reiche hat in dieser Woche gesagt:
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, die Häufigkeit der Preisänderungen einzuschränken und uns dabei am sogenannten österreichischen Modell orientiert. Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag ihre Preise für Kraftstoffe erhöhen. Dagegen sind Preissenkungen jederzeit zulässig.
Außerdem wird wieder die Einführung der sogenannten Spritpreisbremse diskutiert. Was bringt das?
Die Spritpreisbremse, die wird von Ökonomen fast ausnahmslos sehr kritisch gesehen. Wir haben sowas gehabt 2022 nach Beginn des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise, die danach folgte. Unterm Strich war das ein teures Vergnügen. Bummelig 3 Milliarden, und Forschung sagen, die Ölkonzerne haben das, was der Staat in Entlastung gegeben hat, gar nicht vollständig weitergegeben. Nächster Punkt, diese Entlastung ist nicht gerecht. Sondern wenn ich den Spritpreis reduziere an irgendeiner Form, dann profitieren natürlich überdurchschnittlich die, die große Autos haben und viel fahren. Und auf der anderen Seite fehlen Steuereinnahmen, die irgendwo ausgeglichen werden müssen. Du hast gar kein Auto, du bezahlst es aber eben am Ende mit.
Das heißt, wenn der Staat hier einschreitet, dann ist es gar nicht leicht, das gerecht zu gestalten. Welche anderen Ideen gibt es denn noch?
Die beiden anderen Dinge, die im Moment auch gerade sehr viel diskutiert werden, der sogenannte Preisdeckel. Das heißt, wir legen jetzt einfach mal fest, teurer als so darf es nicht werden. Ja, blöd ist, wir bewegen uns auf dem Weltmarkt. Da gibt es Angebot und Nachfrage. Wenn ich jetzt einen Höchstpreis festlege und der internationale Anbieter dann aber sagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn und in Asien zahlen sie mir gerade deutlich mehr, dann kriege ich einfach nichts mehr. Also das ist auch ein sehr zweischneidiges Schwert. Und der dritte Punkt, der im Moment gerade viel diskutiert wird, Abschöpfen von Übergewinnen, also Robin Hood-mäßig. Wir nehmen es von den Reichen und wir geben es den Armen. Eine tolle Idee, klingt gut. Haben wir sogar auch schon mal probiert. Auch in der Energiekrise bei den Energiekonzernen, als wir die sehr hohen Strompreise hatten. Am Ende hat das nur 2% der erhofften Einnahmen gebracht, weil eben der Nachweis sehr, sehr schwer ist.
Aber der Druck auf die Politik scheint ja groß mit Blick auf die hohen Spritpreise. Wie hart trifft es denn die Autofahrenden gerade wirklich?
Vielleicht relativiert man es mal ein bisschen. Also, es werden ja immer die Pendler zitiert, die jetzt besonders belastet sind, für die es so teuer wird, die gar nicht mehr zur Arbeit kommen. Hatten wir alle schon mal. Ich habe mir das mal angeguckt und habe festgestellt, die durchschnittliche Pendlerstrecke, die in Deutschland gefahren wird, sind 17,5 Kilometer für den Weg zur Arbeit. Mhm. So, jetzt runde ich das mal auf, sag's sind 20, ich muss auch noch wieder zurück, sind also 40 Kilometer täglich. Mhm. Jetzt habe ich ein mittelmäßig aktuelles Auto, das verbraucht 7 Liter auf 100 Kilometer und der Spritpreis ist um 50 Cent gestiegen. Mhm. Fahren tue ich 5-mal die Woche. Ja, dann komme ich auf Mehrkosten von etwa 30 bis 50 Euro im Monat. Also das ist natürlich für einen Kindergärtner viel, für eine Ärztin vielleicht problemlos wegzustecken. Was ganz klar ist, der Schock an der Tankstelle, der ist natürlich erstmal da. Ja, wenn ich den Rüssel aus dem Tank nehme und guck da auf die Anzeige und das sind 100 Euro und mehr, die ich da bezahlen will. Also diese gefühlte Belastung ist oft höher als die reale. Und man muss es der Wahrheit gemäß natürlich dazu sagen, Pendlerstrecken sind in einigen Regionen auch deutlich weiter. Und es sind nicht nur die Autofahrer, sondern ne, ich guck mal auf einen LKW, da macht eine Dieselfüllung gleich ein paar 100 Euro aus.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du ein Auto hast, aber warum glaubst du, ist die gefühlte Situation der Menschen in Deutschland gerade, was das Auto angeht, eine andere als die tatsächliche, die du uns gerade beschrieben hast?
Man muss da natürlich immer ein bisschen in die Historie gucken, wie sind wir denn zum Auto gekommen, Freiheit der Mobilität. Also da hängt ganz viel Emotionalität auch dran an der ganzen Geschichte. Und wir haben, das muss man ganz klar dazu sagen, in vielen Regionen Deutschlands keinen guten öffentlichen Personennahverkehr. Ich bin da einfach aufs Auto angewiesen. Und die Regionen, die finde ich sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Bayern, wo ja mit Glück der Bus einmal am Tag geht. Da habe ich dann Schwierigkeiten, zur Arbeit zu kommen, zum nächsten Supermarkt, der vielleicht im Nachbarort ist. Da brauche ich das Auto. Also das Auto hat so beides. Es ist notwendiges Transportmittel auf der einen Seite, es ist aber eben auf der anderen Seite auch so ein bisschen das Gefühl von Freiheit.
Wenn wir auf das alles schauen, zusammenfassend, dann sehen wir viele Verlierer wegen der hohen Öl- und Spritpreise. Aber gibt es eigentlich auch Gewinner?
Ja gut, alle erdölfördernden Länder, die ihre Sachen wegtransportiert bekommen, die profitieren natürlich von einem hohen Ölpreis, allen voran Russland, muss man ganz klar sagen. Also man könnte sich sogar zur These versteigen und sagen, diese Blockade der Straße von Hormuz, die finanziert sozusagen ums Eck herum den Krieg in der Ukraine weiter. Und was man nicht vergessen darf, es gibt einen weiteren Gewinner, das ist der Staat. Denn wir haben auf jeden Liter Sprit, den wir an der Tankstelle tanken, einen relativ hohen Anteil an Steuern und Abgaben. Und das wird prozentual erhoben, sprich ein höherer Rohölpreis gibt auch prozentual mehr Geld in die Staatskasse. Ich nenne an dieser Stelle nur mal eben die Mehrwertsteuer. 19% haben wir da. Vielleicht mal Rechenbeispiel bei 1,69 der Sprit. Wenn es jetzt 20 Cent teurer wird, ja, dann steigt der Preis nicht auf 1,89, sondern auf 1,92, weil allein die Mehrwertsteuer dann von 27 auf fast 31 Cent geht. Also der Staat verdient ganz ordentlich mit.
Markus, was passiert eigentlich, wenn die Ölpreise trotz der Maßnahmen, über die wir gerade gesprochen haben, weiter steigen und auch langfristig oben bleiben?
Wenn der Konflikt im Iran anhalten sollte und der Ölpreis auch noch weiter steigt, und da sind durchaus Summen im Spiel von $150, dann drohen wirklich Verwerfungen, die sind noch ganz schwer abzusehen, was das alles bedeutet. Über die Transportkosten haben wir ja schon gesprochen. So transportiert wird im Grunde genommen alles, also gibt es auch auf alles irgendeinen Aufschlag, was transportiert werden muss. Auch zum Beispiel auf Lebensmittel, die in den Supermarkt kommen. Und bei den Lebensmitteln droht sogar noch eine zweite Gefahr. Denn im Moment steigt ja auch der Gaspreis. Wir haben vorhin gesagt, durch die Straße von Hormuz gehen auch ungefähr 25% des weltweit gehandelten Flüssiggases, des LNGs. Sprich, der Gaspreis steigt auch. Das hat Einfluss auf die Düngemittelproduktion. Denn die Düngemittelproduktion, die benötigt sehr, sehr viel Gas. Es drohen also steigende Lebensmittelpreise. Es gibt Ökonomen, die sagen, das hat das Potenzial, auch wirklich zu einer weltweiten Lebensmittelkrise zu führen, wegen Ernteausfällen. Gut, soweit sind wir noch nicht. Nächsten Punkte, Chemie, Pharmaindustrie. Also jede Plastiktüte, die du mitbekommst, basiert irgendwo auf Öl. So, da haben wir die Preisanstiege, Produktionsengpässe. Und jetzt kommt der Teil, den auch die E-Autofahrer vielleicht gar nicht so gerne hören.
Wie der Autofahrer.
Ja, die lachen natürlich im Moment und sagen, haha, ihr an der Tankstelle, super, ich tank zu Hause oder gehe an den Schnelllader und hab eine Flatrate, keine Ahnung. Die freuen sich bei der ganzen Geschichte, aber wir verbrennen relativ viel Gas, um Strom zu erzeugen. Also das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass die Kosten von den Gaskraftwerken dann eben auch steigen und das irgendwann auch auf den Strompreis durchschlägt. Also du siehst, alles ist irgendwie miteinander verzahnt und im Extremfall droht wirklich ja die Inflation deutlich anzusteigen oder sogar, wenn wir jetzt mal ganz schwarz malen wollen, eine globale Wirtschaftskrise.
Gibt es aus deiner Sicht heraus Dinge, die man unternehmen müsste, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, den wir gerade angesprochen haben?
Naja, die einfachste Lösung liegt eigentlich immer ganz nah, über die diskutieren wir gerade nur ganz wenig. Wenn Energie teuer ist, ja, dann hilft am allerbesten Energie sparen. Der Staat kann einfach nicht alle internationalen Eventualitäten abfedern. Vor allem, weil der Staat ja gar kein eigenes Geld hat, sondern im Grunde nur unser Geld verwaltet, also die Steuern, dann umverteilt. Härten abfedern, ja. Ansonsten müssen wir das ein Stück weit aushalten. Energie sparen im Großen und jeder selbst vielleicht auch im Kleinen. So, und ganz grundsätzlich, das ist jetzt keine brandneue Erkenntnis, wir müssen ganz einfach unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren. Wir sehen es gerade ganz deutlich, das schafft einfach Verwundbarkeiten. So, wir sind jetzt in der blöden Situation, da heißt, dann lass uns doch die Sanktionen ein Stück zurückfahren und wieder deutlich günstigeres Öl aus Russland holen, dann beruhigen sich die Weltmärkte wieder. Ja, dann finanzieren wir indirekt den Ukraine-Krieg wieder mit. Also wir müssen uns unabhängiger machen und das geht klar erstmal nur mit erneuerbaren Energien. Jetzt muss man der Wahrheit die Ehre geben und sagen, klar, auch im Windrad stecken Dinge, die wir nicht haben, seltene Erden. Unterschied ist aber, das brauche ich jetzt nur einmal für die Produktion des Windrades und nicht täglich tausende Liter davon. Gerade führen wir diese Diskussion, ob wir Atom wieder einführen, kann ich auch nur sagen, ja, günstig ist das nicht. Und wenn wir bei Abhängigkeiten bleiben wollen, also mir ist jetzt keine Uranförderung in Europa bekannt. Also so ganz, ganz unabhängig von allem, immer jederzeit so rein national oder auch rein europäisch gesehen werden wir nicht. Aber Abhängigkeiten zu reduzieren, das hilft. Man kann im Moment auch gerade mal nach Spanien gucken. Die haben sehr intensiv in erneuerbare Energien ja Power gesteckt. Und da wirken sich die ganzen Preisschocks gerade nicht ganz so heftig aus.
Markus, vielen Dank für den Einblick.
Sehr, sehr gerne.
Alle Updates zum Thema Ölpreise und zu weiteren Entwicklungen im Nahen Osten findet ihr natürlich auf tagesschau.de. Und unser Gast Markus Plettendorf ist als Wirtschafts- und Energieexperte regelmäßig im Podcast 10 Minuten Wirtschaft von NDR Info zu hören. Da werden komplexe Themen in kompakten 10 Minuten auf den Punkt gebracht, ohne Schnickschnack oder kompliziertes Fachgeschwafel. Das ist doch schon mal gut. Das ist unser Podcast-Tipp. 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in ARD Sounds und einen Link haben wir euch auch bei uns in die Shownotes reingepackt. Wir hören uns am Montag wieder, dann klären wir bei 11KM, warum die Masern trotz Impfpflicht wieder auf dem Vormarsch sind und wie Eltern und Ärzte bei Masernimpfungen tricksen. Autor dieser Folge ist Marc Stockinger. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Marc Hoffmann. Produktion Fabian Zweck, Lorenz Kersten und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich wünsche euch jetzt ein richtig schönes Wochenende. Macht's gut, ciao.